Wir sind im zweiten Buch Mose. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, zweiter Mose, wir beginnen im Kapitel 38 heute. Wer keine Bibel da hat, borgt euch bitte gerne eine aus von hinten. Wir werden heute einen längeren Abschnitt lesen, da habt ihr ganz sicher was davon, wenn ihr mitlest. Wir sind ja bis jetzt Vers für Vers durchgegangen, haben ein paar Kapitel übersprungen, aus einem bestimmten Grund. Und ab heute werden wir anfangen, über das Heiligtum zu sprechen, das alles ein Bild ist auf Jesus hin und was er für uns getan hat. Aber das werden wir so ein bisschen mehr thematischer durchnehmen. Deswegen machen wir heute wieder einen Sprung und sind im Kapitel 38, fangen da erstmal an und dann gehen wir wieder zurück ins Kapitel 35. Heute sehen wir die Vorbereitung für das Heiligtum. In einer Gemeinde wird die Kollekte eingesammelt und davor gibt der Pastor so eine kleine Ansprache und er sagt: Liebe Gemeinde, ich habe hier drei Predigten. Eine 1.000-Euro-Predigt, die dauert 10 Minuten. Und dann habe ich eine für 500 Euro, die dauert 20 Minuten und eine für 100 Euro, die dauert eine Stunde. Und jetzt werden wir die Kollekte einsammeln und dann dürft ihr bestimmen, welche Predigt ich predigen werde. Manche Pastoren und Gemeinden wenden die verrücktesten Strategien an, um Menschen irgendwie zum Geben zu bewegen. Markus hat mir erzählt, eine Gemeinde, wo er früher war, da wurde gesagt, bitte werft nur Papiergeld in den Spendenbeutel, weil das Kleingeld, das macht so viel Lärm. Oder dann gibt es diejenigen, die sagen, Gott hat mir gezeigt, es gibt 100 Leute hier, die 1.000 Euro geben werden. Und wir werden nicht weitermachen, bis die sich gemeldet haben. Und du kannst heutzutage Marketing-Seminare besuchen und Fundraising-Seminare besuchen als Pastor, um von der Welt zu lernen, wie man den Leuten die Kohle aus der Tasche zieht. Und es gibt viele Tricks, die man nutzen kann, um Menschen, die eigentlich nicht wirklich geben wollen, dazu zu bewegen, dass sie dann doch geben. Also ich könnte zum Beispiel an euren Stolz appellieren und sagen, hey, wir brauchen noch 10.000 Euro, wir schaffen das. Obama, yes we can, wir schaffen das. Hey, das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Oder ich könnte an eure Habsucht appellieren, so wie die Prediger des Wohlstandsevangeliums das machen. Und ich könnte sagen, wenn ihr hier mir 10 Euro gebt, dann wird der Herr euch das 10-fach zurückgeben, dann wird er euch 100 Euro geben. Problem ist natürlich, wenn ihr das wirklich glauben würden, würden sie euch ihr Geld schicken, damit sie mehr kriegen. Da merkt man schon, da ist ein Fehler im System. Oder ich könnte mit einem schlechten Gewissen arbeiten. Hey Leute, uns geht's doch so gut, wir leben im reichsten, einem der reichsten Länder der Welt und anderswo verhungern die Menschen und Mann, jetzt seid ihr schon so lange in der Gemeinde und wir wollen da irgendein Projekt machen und wenn ihr nicht gebt, ich meine, schämt euch, bla, irgendwie so in die Richtung. Oder wir könnten so über einen Wettbewerb arbeiten, so wie die Direktmarketingfirmen das machen. Dass wir so zwei oder drei Teams oder von mir aus vielleicht sogar zwei oder drei oder mehrere Gemeinden gegeneinander antreten lassen und so einen Wettbewerb machen, wer den höchsten Umsatz bringt. Hey, der Manfred hat 1.000 Euro gegeben, wer gibt mehr? Oder man könnte so mit psychischem Druck arbeiten. So erstmal ein bisschen die Gefühle bearbeiten, weichklopfen, sanft die Musik, Herzen vorbereiten. und dann irgendwie die Not so groß machen, dass man sich fast gezwungen fühlt zu geben. Bilder von verhungernden Kindern an die Wand werfen und sagen, hey, wir wollen dieses Projekt unterstützen und die nächste Rate steht an. Und wenn ihr jetzt nicht gebt, dann werden diese Kinder hier verhungern und dann müssen wir diesen Dienst einstellen und dann bist du schuld dran, dass dieses arme kleine Kind verhungert. Und leider arbeiten manche Gemeinden mit solchen Methoden, manipulativen Methoden, würde ich sagen. Oft gibt es eine zweite Predigt nochmal vor der Kollekte. Ist ein Grund, warum wir uns von Anfang an entschieden haben, in unserer Gemeinde gar keine Kollekte einzusammeln. Hinten steht eine Spendenbox, wir haben ein Konto, wer es auf dem Herzen hat, darf gern was reinschmeißen, ganz anonym. Ich will gar nicht wissen, wer wie viel gibt. Wir reden eigentlich auch nicht viel übers Geben, sondern wir gehen Vers für Vers durch die Bibel und wenn es mal vorkommt, dann reden wir drüber. Heute kommt es vor, also reden wir drüber. Und mit diesen selben Marketingmethoden, mit denen Gemeinden versuchen, Leute zum Geben zu bewegen, kann ich auch versuchen, Leute zu motivieren, einen Dienst zu machen oder zu evangelisieren, indem ich an den Stolz oder das Ego appelliere oder an die Habsucht oder ein schlechtes Gewissen mache. Aber wisst ihr was, Gott ist nicht interessiert dran, dass wir irgendwas geben oder irgendwas tun aus so einer Motivation heraus. Das beeindruckt Gott nicht im Geringsten. Das bringt auch dir überhaupt keinen Lohn. Das bringt ihm nichts und das bringt dir nichts. Und wir werden heute in unserem Abschnitt sehen, dass Gottes Plan, Gottes Methode ganz anders ist. Ganz andere Motivation, mit welchem Herzen wir geben wollen und dienen wollen. Seht ihr, die Betonung in der Bibel ist zuallererst, was Gott für uns getan hat. Amen. Nicht, was wir für Gott tun sollen. Betonung der Bibel ist Gnade. Gott gibt uns, Gott gibt mir mehr, als wir je verdienen. Und er motiviert uns nicht durch äußeren Druck. Er motiviert uns durch Liebe. Der Paulus hat gesagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Er ist für mich gestorben. Er hat mir meine Schuldenlast abgenommen. Er hat mich reich beschenkt. Er hat mich mit sich beschenkt. Er hat sich selbst mir gegeben. Ich darf in Gemeinschaft mit ihm leben. Gott motiviert uns zum Vorbild. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt uns geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist ein Geber. Er hat sich uns gegeben. Und das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie unsere Gemeinschaft mit ihm abfärbt. Also er färbt auf uns ab. Er verändert unsere Herzen. Und dann ist meine Motivation von innen heraus, vom Herzen her, nicht von außen irgendwie aufgedrückt. Wir geben, wir dienen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Ich meine, was sollte ich sonst tun mit meinem Zeug, mit meinen Gaben, die sowieso von Gott kommen? Was sollte ich sonst tun damit? Für wen sonst sollte ich leben als für ihn? Nach all dem, was er für mich getan hat. Hier im Korintherbrief heißt es weiter, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Also seine Liebe will uns motivieren auch. Sie will uns freisetzen zu einem sinnvollen, ewigen Leben, einem Leben, das ewig zählt. Und ein Leben, das du nicht für ihn lebst, ist wirklich verschwendet. Jesus zeigt uns das, er hat uns gesagt, ein liebendes, ein gebendes, ein dienendes Leben ist ein heiles Leben. Dafür sind wir geschaffen. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Das ist besser für deine Seele. Das ist besser für dein Wohlbefinden. Nicht nur in der Ewigkeit, dass wir Schätze im Himmel sammeln, sondern schon hier und jetzt. Und genau deswegen sind selbstsüchtige Menschen unglückliche Menschen. Weil sie wie Fische sind, die außerhalb des Wassers irgendwo herumflopsen. Selbst wenn sie Stars sind oder Millionäre sind, ihr müsst nur die Zeitung aufschlagen, findet unzählige Beispiele dafür, für berühmte, reiche, unglückliche Menschen, die sich das Leben nehmen, die vielleicht drogenabhängig sind und so weiter und so fort. Selbstverwirklichung ist leer. Ich weiß es, ich habe es versucht. Aber Jesus-Verwirklichung, ihn durch mich leben lassen, das ist Leben in Fülle. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und der ganze Punkt heute eigentlich ist, Gott will uns von innen heraus motivieren, aus unserem Herzen. Und das sehen wir sehr schön in unserer heutigen Stelle im Alten Testament illustriert. Der Bau von dem Heiligtum stand an. Gott hatte Mose die Pläne dafür gegeben. Das Heiligtum im Alten Testament, das Bundeszelt wurde es auch genannt. Das war so der Treffpunkt mit Gott. Wir wissen, Gott ist überall, aber Gott hat gesagt, okay, da will ich euch sichtbar, spürbar meine Gegenwart unter euch wohnen lassen. Da will ich euch begegnen. Und das war ein sehr kostbarer Bau. Das war wahrscheinlich das teuerste Zelt, das je gebaut wurde. Hier lasst uns lesen im 2. Mose Kapitel 38, Abvers 21, da haben wir so eine Kostenrechnung. Da steht hier im Vers 21, dies ist die Kostenberechnung für die Wohnung des Zeugnisses, die auf Moses Befehl als Dienst der Leviten unter der Leitung Itamars, des Sohnes des Priesters Aaron, vorgenommen wurde. Und dann wird hier aufgezählt, Vers 24, alles Gold, das zur Arbeit am ganzen Bau des Heiligtums verwendet wurde, das Gold des Schwingopfers betrug 29 Talente und 730 Schekel nach dem Schekel des Heiligtums. Ungefähr 900 Kilo Gold. Und das Silber von den Gemusterten der Gemeinde betrug 100 Talente und 1775 Schekel nach dem Schekel des Heiligtums. Ein Beker je Kopf, ein halber Schekel nach dem Schekel des Heiligtums von jedem, der zu den Gemusterten hinüberging, von 20 Jahren an und darüber, von 603.550 Mann. Die 100 Talente Silber waren zum Gießen der Fußgestelle des Heiligtums und der Fußgestelle des Vorhangs. 100 Fußgestelle auf 100 Talente, ein Talent auf ein Fußgestell. Also an diesen Gestellen wurden diese Zeltplanen, würden wir heute sagen, und die Vorhänge aufgehängt. Aus den 1775 Schekeln aber machte er Nägel für die Säulen, überzog ihre Köpfe und verband sie mit Stäben. Also ungefähr 3,2 Tonnen Silber wurden aufgewandt dafür. Und dann in Vers 29 die Bronze. Des Schwingopfers betrug 70 Talente und 2400 Schekel, ungefähr 2,2 Tonnen Bronze. Und dazu kommen noch viele wertvolle Stoffe und Leder und Holz. Und wir wissen, dass Silber kam über eine Art Kopfsteuer für alle Gemusterten herein. Im Kapitel 30, die Verse 11 bis 16, könnt ihr da genauer nachlesen, wenn euch das interessiert. Es wurde dort auch Sühnegeld oder Lösegeld genannt. Wir wissen aus der Erfahrung von David in 2. Samuel 24, dass der Herr nicht wollte, dass sein Volk gezählt wird. Denn wenn der König das Volk gezählt hat, hat er im Prinzip gesagt, es ist mein Volk, nee, es ist Gottes Volk. Und die Versuchung war natürlich, auf die Heereskraft zu vertrauen, auf die eigene Stärke zu vertrauen, als auf Gott. Und wir lesen dort, dass Gott eine Plage gebracht hat, weil David ungehorsam war. Aber hier ist ein Weg, die Gemusterten zu zählen ohne eine Plage, wurden nicht direkt gezählt, sondern das Geld wurde gezählt. Es ging nicht darum, wie stark sind wir, sondern es war für das Heiligtum, für den Gottesdienst eine andere Motivation. Deswegen heißt es hier Lösegeld. Lösegeld spricht natürlich von Erlösung. Wieder von dem, was Jesus für uns getan hat. Und alle haben gleich viel bezahlt. Wir sind alle gleich vor dem Herrn. Wir werden alle gleich erlöst, unabhängig von Besitz oder von sozialem Status. Wir können uns Erlösung nicht erkaufen oder irgendwie verdienen. Wir können es uns so schenken lassen von Jesus. Ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Aber Erlösung spricht auch davon, dass wir dem Herrn gehören und nicht uns selbst. Ein Erlöster war ein Gekaufter, ein Freigekaufter. Petrus schreibt im 1. Petrus 1, Vers 18, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, von eurem gottlosen Leben, sinnlosen Leben vor Jesus, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Flecken und ohne Fehler. Also diese Opfersprache des Alten Testaments hier. Jesus hat sich für uns gegeben, er hat sein Leben für uns gegeben, um uns frei zu kaufen. Deswegen lesen wir in 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir gehören ihm, wir gehören nicht uns selbst. Okay, also das Silber wurde durch dieses Sühnegeld bereitgestellt. Im Neuen Testament spricht es von Jesus. Jesus hat es für uns alle getan. Er hat uns erlöst. In Matthäus 17 gibt es diese Geschichte, wo Jesus gefragt wurde, zahlst du auch die Tempelsteuer? Und Jesus hat im Prinzip gesagt, die Söhne sind frei von dieser Kopfsteuer des Tempels. Aber damit wir kein Ärgernis sind, hat er für seine Jünger bezahlt. Kam dieser Fisch, der das Maul aufgemacht hat, da war das Geld drin. Ist cool, wenn man Gottes Sohn ist, gell? Da kann man die Rechnungen einfach bezahlen. Aber Jesus hat unsere Erlösung völlig bezahlt. Und nirgendwo im Neuen Testament finden wir wieder irgendeine Art von Pflichtabgabe. Sondern das spricht von Jesus, das spricht von seinem Werk für uns. Also das Silber für die Fußgestelle des Heiligtums, an denen die Zeltdecken und die Vorhänge aufgehängt wurden, das war versorgt. Okay, aber was ist mit der Tonne Gold und mit den 2,25 Tonnen Bronze und den teuren Stoffen und den Tierhäuten und den Edelsteinen und wer wird die ganze Arbeit machen? Wie hat der Pastor Mose seine Leute dazu bekommen, dass sie das Heiligtum finanzieren und das Heiligtum bauen? Was hat er gemacht? Hat er sie angepredigt? Hat er sie angebettelt? Hat er sie unter Druck gesetzt und manipuliert, irgendwie clevere Marketingmethoden angewandt? Nee, gar nicht. Lasst uns sehen, was passiert ist. Jetzt lesen wir weiter im Kapitel 35. Wie gesagt, die Kapitel 25 bis 31 und 35 bis 39 sind in weiten Teilen parallel. Im ersten Abschnitt gibt der Herr dem Mose die Anleitung, wie er das Heiligtum bauen soll. Und im zweiten Abschnitt gibt Mose das dann an das Volk weiter und es wird beschrieben, wie diese Dinge hergestellt werden. Wir werden das jetzt nicht doppelt durchlesen, sondern wir werden es sammeln und thematisch durchgehen. Aber interessant ist, in Kapitel 35, die ersten drei Verse, wird erstmal das Sabbatgebot wiederholt. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Söhne Israel und sagte zu ihnen, dies sind die Worte, die der Herr zu tun geboten hat. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber den 7. Tag soll er heilig halten. Er soll euch ein feierlicher Sabbat sein für den Herrn. Jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Ihr dürft am Sabbattag in all euren Wohnsitzen kein Feuer anzünden. Also erstmal das Sabbatgebot. Es gibt ein Bauprojekt. Es gibt viel zu tun. Wir brauchen Materialspenden. Wir brauchen Bauleute. Wir brauchen Leute, die die Vorhänge weben, die die Geräte anfertigen, die Kleider anfertigen. Und was sagt der Herr? Zuallererst mal Sabbat. Zuallererst mal Ruhe. Und der Sabbat spricht auch wieder von Jesus. Das lernen wir im Hebräerbrief im Neuen Testament. Ruhe in Jesus. Und zwar alle sollen ruhen. Es soll kein Feuer anmachen. Auch die Hausfrauen sollten ruhen. Die mussten nicht kochen. Alle. Jeder bekommt eine Pause. Also Pastoren oder Leiter, Älteste, Dienstleiter. Es gibt so viel zu tun. Es ist überwältigend. Wer wird das alles machen? Wie werden wir das bezahlen? Wo sollen wir anfangen? Da fangen wir an. Ruhe in Jesus. Deine Erlösung ist vollbracht. Und wisst ihr was? Die Gemeinde ist nicht deine Gemeinde, nicht meine Gemeinde. Die Gemeinde ist Jesu Gemeinde. Und Jesus ist überhaupt nicht nervös oder beunruhigt. Er hat keine Geldsorgen. Ihm gehört alles. Er ist allmächtig. Und er hat zu Petrus gesagt in Matthäus 16, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Hey, das sind erlösende Worte für einen Leiter, für einen Pastor. Selbst der Papst Petrus war nicht fähig dazu, Gottes Gemeinde zu bauen. Paulus hat geschrieben, wer ist fähig für diese Dinge? Es gibt nur einen, und das ist Jesus. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, das Gemeindeleben war ziemlich einfach in der ersten Gemeinde. Das Wort Marketing war noch nicht erfunden. Es gab auch noch keine Bücher und Seminare über Gemeindebaustrategien und Fundraising. Es gab noch nicht mal Jüngerschaftskurse. In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, das hatten wir viele Jahre lang auf unserem Gemeindebrief. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also sie blieben im Wort, sie hatten Gemeinschaft miteinander, sie haben das Abendmahl gefeiert, sie beteten und wenn wir weiterlesen, sie teilten miteinander. Vers 46, Apostelgeschichte 2, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott. Sie waren auf Gott ausgerichtet, nicht auf sich selbst oder auf Menschen und hatten Gunst beim ganzen Volk. Also sie liebten Gott, sie liebten die Menschen. Wir wissen, sie haben die gute Nachricht weitererzählt, konnten gar nicht schweigen. Und dann lesen wir weiter, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Hey, diese Worte sind Balsam für ausgebrannte Gottesdiener. Der Herr tat hinzu, ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. So viel wird heutzutage an Leiter herangetragen. Du musst das tun, du musst das tun und da gibt es Konzepte und Strategien und Visionen und es gibt irgendwie ständig was Neues. Und es war nicht so, dass die frühe Gemeinde oder Petrus oder Paulus irgendwie untätig waren, ganz im Gegenteil. Die waren dem Herrn sehr hingegeben und der Herr hat durch sie gewirkt. Aber für mich klingt das Ganze wunderbar stressfrei, was wir hier in der Apostelgeschichte lesen. Und Gottes Wort studiert, die Gemeinschaft miteinander genossen, Abendmahl gefeiert, Lobpreis gemacht, den Herrn angebetet, gebetet. Sie waren auf den Herrn ausgerichtet und er tat hinzu. Wir können in ihm ruhen, auch in diesen Dingen. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Vertrau ihm, ruh in ihm. Manchmal werde ich gefragt, und wie baut ihr eure Gemeinde? Und ich sage gar nicht. Jesus baut seine Gemeinde. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein, aber ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt. Johannes 15, Vers 5. Aber alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Philipper 4, Vers 13. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht in irgendeinem Hamsterrad einer menschlichen Organisation drinnen bin. Mit Quartalszielen und Budgetzielen und Programmen und Controlling und Erwartungsdruck und Wettbewerb mit anderen Filialen. Wie viele Neubekehrte habt ihr? Wie viele Getaufte habt ihr in diesem Jahr gehabt? Wie viele Leute haben sich bekehrt? Wie viel wurde gespendet? Ich bin so dankbar, dass wir da nicht mitmachen müssen. Ich muss niemandem was beweisen. Wichtig ist, dass ich eines Tages vor Jesus stehe und Jesus zu mir sagt, du guter und treuer Knecht, ich will treu sein in dem, was er mir und uns aufs Herz legt. Wir müssen nicht jeden Trend mitmachen, der so durch die Gemeindewelt schwappt. Jesus hatte eine sehr einfache Jobbeschreibung für den Petrus. Er hat zu ihm gesagt, weide meine Schafe. Hier, weide meine Schafe, gib ihnen Futter. Und wisst ihr was, gesunde Schafe werden sich selbst reproduzieren. Das ist unsere Dienstphilosophie. Wir versuchen die Dinge einfach zu halten und Gott zu vertrauen. Und euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass wir kein großes Tamtam um Geld oder um Spenden machen. Dass wir auch nicht versuchen, euch in irgendwelche Dienste reinzupressen und zu manipulieren. Ich meine, wir teilen manchmal Gelegenheiten mit, Nöte mit, aber wir vertrauen darauf, dass Gott die Herzen bewegt und dass Gott Berufungen schenkt und dass er seine Gemeinde versorgt. Und das haben wir erlebt. Gott ist treu. Er wird seine Gemeinde bauen. Seht ihr, mein Job oder unser Job als Leiter ist nicht, euch in einen Dienst reinzuführen. Unser Job ist, euch zu Jesus zu führen. Und wenn ihr auf ihn hört, dann wird er euch eure Berufungen schenken. Und dann lasst uns einfach Jesus folgen. Jeder in seinem Ruf, dann ist es gut. Vers 4. Hier teilt Mose das Anliegen mit. Weiter sagte Mose zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel, dies ist es, was der Herr geboten hat. Nehmt aus eurem Besitz ein Hebopfer für den Herrn. Also ich heb's von mir weg und ich geb's dem Herrn. Darum geht's. Jeder, dessen Herz willig ist, soll es herbeibringen, das Hebopfer für den Herrn. Gold, Silber und Bronze. Gott möchte, dass wir alle Geber sind. Also jeder, dessen Herz willig ist, soll es herbeibringen. Das Hebopfer für den Herrn. Gold, Silber, Bronze, violetten und roten Purpur, Karmesinstoff, Byssus und Ziegenhaar, rot gefärbte Witterfelle, Häute von Delfinen und Akazien, Holz, Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk und Onyxsteine und andere Edelsteine zum Besatz für das Ephod. Das war der Priesterschurz und die Brusttasche. Werden wir alles noch studieren in den nächsten Wochen. Und alle, die ein weises Herz haben unter euch, sollen kommen und alles machen, was der Herr geboten hat. Die Wohnung, ihr Zeltdach und ihre Decke, ihre Haken, Bretter, Riegel, Säulen und Fußgestelle, die Lade und ihre Stangen, die Deckplatte und den verhüllenden Vorhang, den Tisch mit seinen Stangen und all seinen Geräten und die Schaubrote, ferner den Leuchter zur Beleuchtung mit seinen Geräten und Lampen, dazu das Öl für die Beleuchtung, Auch den Räucheraltar mit seinen Stangen, das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk und den Eingangsvorhang für den Eingang der Wohnung, den Brandopferaltar und das bronzene Gitter an ihm, seine Stangen und all seine Geräte, das Becken und sein Gestell, die Behänge des Vorhofs, seine Säulen und Fußgestelle und den Vorhang für das Tor des Vorhofs, die Pflöcke der Wohnung und die Pflöcke des Vorhofs mit ihren Seilen, die gewirkten Kleider für den Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider für die Priester Aaron, den Priester Aaron und die Kleider seiner Söhne zur Ausübung des Priesterdienstes. Also es gab viel zu tun. Aber Mose sagt, jeder, der willig ist, jeder, der es auf dem Herzen hat. Seht ihr, wir versuchen nicht, die Nichtwilligen irgendwie zu manipulieren und hinzutreten, sondern die Willigen. Wer es auf dem Herzen hat, der soll geben, der soll dienen mit seinen Begabungen. Im Neuen Testament sehen wir das illustriert durch die Gemeinden in Mazedonien. In 2. Korinther 8 schreibt der Paulus, und er hat da ein Opfer eingesammelt für die arme Gemeinde in Jerusalem. Die hatten ja mit diesen ganzen Neubekehrten zu tun. Pfingstfest, Petrus predigt, 3000 bekehren sich an einem Tag. Also diese ganzen Ausländer waren in Jerusalem, haben sich zu Jesus bekehrt, sind noch weiter rumgehangen mit den Aposteln und die mussten versorgt werden. Und die Geschwister in Jerusalem haben ganz selbstlos ihr Hab und Gut geteilt. Teilweise ihre Felder verkauft, ihre Häuser verkauft, um mit den Geschwistern zu teilen. Und dabei sind sie selber verarmt. Und jetzt hat der Paulus in den heidnischen Gemeinden gesammelt und gesagt, okay, jetzt ist es dran, dass wir teilen mit unseren armen Geschwistern dort in Jerusalem. Aber in 2. Korinther 8 lobt er die Gemeinden Mazedoniens, also Nordgriechenlands. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass sie bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Das waren arme Leute, das waren arme Gemeinden. Aber trotz ihrer Armut wollten sie Geber sein. Und er schreibt hier, denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Also die Gemeinden in Mazedonien, die armen Gemeinden, und er schreibt hier an die Korinther, das war eine reiche Gemeinde, das war eine wohlhabende Stadt, aber er sagt, diese Gemeinden in Mazedonien, die wollten Teil ihrer Versorgung sein, dieser armen Gemeinde in Jerusalem. Und Paulus sagt, sie baten uns mit vielen Zureden, spenden zu dürfen für die Geschwister in Jerusalem. Bitte, 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 nehmt unsere Gaben. Nee, das ist viel zu großzügig, das könnt ihr euch nicht leisten, das ist über euer Vermögen. Nein, bitte lasst uns teilhaben, an dieser Gnade geben zu dürfen. Nee, das ist außergewöhnlich, oder? Das hört man nicht allzu oft heutzutage. Gott hat die Herzen bewegt. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Und das ist die richtige Reihenfolge. Sie gaben sich zuerst selbst dem Herrn und dann uns, den Geschwistern, nach seiner Führung. Und dann im Kapitel 9 schreibt der Paulus weiter, da geht es weiter ums Geben. Dies aber sage ich euch, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, der wird auch segensreich ernten. Ganz klar, wenn du einen Apfelbaum pflanzt, dann wirst du ein paar Früchte von dem einen Baum haben. Wenn du eine ganze Apfelplantage pflanzt, dann wirst du entsprechend viel mehr Frucht haben. Und so ist es auch mit unserem Geben, mit unseren Investitionen in das Reich Gottes. Und dann schreibt er weiter im Vers 7, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das ist die neutestamentliche Lehre über das Geben. Das Geben von Geld, Zeit, unsere Ressourcen, unsere Energie, unsere Gaben. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht aus Zwang, mit einem frohen Herzen. Wir wollen nicht, dass sich irgendwer zu irgendwas gezwungen fühlt hier. Gott will das nicht. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Seht ihr, unser Dienen an anderen, unser Geben für andere, für das Reich Gottes, das ist Teil unserer Anbetung Gottes. Und wenn du nicht mit einem frohen, mit einem lachenden Herzen geben kannst oder dienen kannst, dann möchte ich dich bitten, bitte, bitte gib nicht. Niemand schaut hier in unserer Gemeinde, wer wie viel gibt. Fühl dich frei, nicht zu geben. Fühl dich frei, nicht zu dienen. Geh zurück und schau auf Jesus, verbring Zeit mit ihm und dann, wenn er dein Herz verändert hat, dann komm zurück und beteilig dich. Wenn du mit Groll im Herzen, wenn du mit einem murrenden Herzen gibst oder dienst, dann verunreinigst du eigentlich unsere Anbetung. Das ist wie wenn du hier mit Widerwillen Lobpreislieder singen würdest zu Gott. Nicht weil du möchtest, sondern irgendwie weil du das Gefühl hast, du musst. Ah, ich muss schon wieder zu Gott singen, ich hasse es, ich habe keinen Bock drauf, ich würde viel lieber ausschlafen, aber ich habe das Gefühl, ich muss, weil was würden die Leute denken? Hey, bitte schlaf aus. Das bringt dir mehr und es bringt uns mehr. Na, wenn wir mit so einer Einstellung in der Anbetung stehen, dann ist es völlig wertlos. Das bringt Gott keine Ehre, sondern im Gegenteil. Und genauso ist es mit unserem Geben. Also einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und dann schreibt Paulus weiter, Gott aber vermag auch jede Gnade überreichlich zu geben, dass ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Geld ist ein Werkzeug, um Gutes zu tun. Und wenn Gott dir Freimut schenkt, in deinem Herzen zu geben und zu dienen, dann mach dir keine Sorgen. In der Bergpredigt in Matthäus 6 hat Jesus gesagt, macht euch keine Sorgen. Was sollen wir essen? Was sollen wir anziehen? Hey, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Sucht zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, von ihm beherrscht zu werden. Und er wird euch das alles andere hinzufügen. Das habe ich auch erlebt. Er wird uns alles geben, was wir brauchen. Nicht immer alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Und er ist so freigebig, er gibt uns in Wahrheit viel mehr. Aber er fordert uns auch heraus, genügsam zu sein. 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Hey, wir haben doch alles, was wir brauchen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstrick und viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Nicht die, die reich sind, aber die, die reich sein wollen. Wenn das dann eine Priorität ist, dann Fallstrick. Lasst euch begnügen, seid zufrieden, wenn ihr zu essen habt und anzuziehen habt, wenn eure Grundbedürfnisse befriedigt seid. Das ist ein gutes Wort. Gutes Wort vor allem auch an Leiter und Pastoren. Sei gewillt, ein einfaches, ein genügsames Leben zu leben. Nicht über dem Niveau deiner Gemeinde zu leben. Manchmal sieht man das. Ich finde, das macht sich nicht gut. Wenn die Leute in der Gemeinde arm sind und der Pastor fährt dann mit einem Luxusschlitten vor, vielleicht noch auf Gemeindekosten. Nee, wozu? Sei zufrieden mit dem, was du hast. Mit dem, was du wirklich brauchst. Und wenn Gott dir darüber hinaus noch mehr gibt, dann freu dich dran. Und gib weiter nach der Freude deines Herzens. Geld ist ein tolles Werkzeug. Aber Geld ist ein miserabler Herr. Sklaventreiber. Also seht hier, Kapitel 35 waren wir, wir lesen weiter in Vers 22. Oder Vers 20, glaube ich, haben wir noch nicht gelesen. Reaktion der Gemeinde. Darauf ging die ganze Gemeinde der Söhne Israel von Mose fort. Dann kamen sie, jeder, den sein Herz willig machte. Und jeder, dessen Geist ihn antrieb, brachte das Hebopfer des Herrn zur Arbeit am Zelt der Begegnung und für den ganzen Dienst darin und für die heiligen Kleider. So kamen die Männer mit den Frauen, jeder, dessen Herz willig war. Seht ihr, wie oft das hier betont wird? Die, die willig waren, die von Herzen gegeben haben. Brachte Spangen, Ohrringe, Siegelringe und Halsketten, allerlei goldene Schmucksachen. Ja, jeder, der dem Herrn ein Schwingopfer an Gold darbrachte. Und jeder, bei dem sich violetter und roter Purpur vorfand, auch etwas Karmesinstoff oder Byssus, kostbare Dinge, Ziegenhaar, rot gefärbte Witterfelle oder Häute von Delfinen, die waren in der Wüste sicher auch sehr kostbar, brachte es herbei. Jeder, der ein Hebopfer an Silber oder Bronze entrichten wollte, brachte das Hebopfer des Herrn herbei. Und jeder, bei dem sich Akazienholz für irgendeine Arbeit am Bau des Heiligtums vorfand, brachte es. Ferner spann jede Frau, die ein weißes Herz hatte, mit ihren Händen und brachte das Gesponnene. Den violetten und roten Purpur, den Karmesinstoff und den Byssus. Alle Frauen, die ihr Herz mit Weisheit dazu trieb, spannen das Ziegenhaar. Ach, sie haben gesponnen, die Frauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Fürsten aber brachten Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Ephod und die Brusttasche. Ferner das Balsamöl, war auch sehr teuer, und das Öl für den Leuchter, für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk. Die Söhne Israel, alle Männer und Frauen, deren Herz sie antrieb, zu dem ganzen Werk beizutragen, das zu tun der Herr durch Mose geboten hatte, brachten dem Herrn eine freiwillige Gabe. Eine freiwillige Gabe. Und das ist so schön hier, der ganze Leib, der ganze Gemeindeleib, wenn wir so sagen wollen, wirkte zusammen. Jeder nach seinem Vermögen. Die Reichen haben mehr gegeben, die Armen haben weniger gegeben. Und ich finde es interessant, es fängt hier nicht mit den Fürsten und den Edelsteinen und den kostbaren Ölen an. Nee, es fängt mit den Ohrringen und mit den Spangen der armen Leute an. Jeder ist wichtig. Jeder kann was beitragen. Jesus ist mal im Tempel gesessen und hat den Leuten beim Spenden zugesehen und hat gesagt, seht ihr diese arme Witwe da, die so ein paar Cent eingeworfen hat, die hat mehr gegeben als alle anderen. Weil sie das gegeben hat, das Letzte, was sie noch hatte. Und Jesus hat ihr Herz gesehen und Jesus hat sich gefreut dran und hat ihr Herz geschätzt. Und hier die einfachen Frauen, die brachten ihre Gaben ein. Die haben gesponnen. Okay, ich habe vielleicht keine Edelsteine, die ich geben kann, aber ich kann spinnen. Kann ich auch. Aber nicht mit meinen Händen. Blättert mal kurz zurück zum Kapitel 30. Nee, nicht Kapitel 30, Vers 30. Warte mal, wo sind wir? Ich bin verwirrt hier in meinen Notizen. Bin ich noch im falschen Kapitel? Eieiei. Genau, hier Vers 30, machen wir weiter. Kapitel 30 ist noch eine Parallelstelle. Darauf sagte Mose zu den Söhnen Israel, seht, der Herr hat Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, mit Namen berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Kunstfertigkeit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk, und zwar Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Auch im Schneiden von Steinen zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei hat er ihn begabt, damit er in jedem künstlerischen Werk arbeiten kann. Dazu hat er ihm die Gabe zu unterweisen ins Herz gelegt, dass er andere anleiten kann. Ihm und Oholiab, dem Sohn des Ahisamach vom Stamm Dan, also Nastja, das wäre doch was für eure Zwillinge. Oholiab und Ahisamach, könnt ihr mal drüber beten. Er hat sie mit Weisheit des Herzens erfüllt, damit sie jeden Plan eines Kunsthandwerkers oder Kunststickers oder Buntwirkers ausführen können, mit violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und Byssus und die des Webers. Die Arbeit derer, die allerlei Arbeiten ausführen und Pläne ersinnen. Und Bezalel und Oholiab und alle Männer mit einem weisen Herzen, denen der Herr Weisheit und Verstand eingegeben hatte, damit sie die ganze Arbeit zum Bau des Heiligtums ausführen könnten, machten es ganz so, wie der Herr geboten hatte. So rief Mose Bezalel und Oholiab und jeden Mann mit einem weisen Herzen herbei, dem Gott Weisheit ins Herz gelegt hatte, jeden, den sein Herz willig machte, ans Werk zu gehen, um es auszuführen. Und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer entgegen, das die Söhne Israel für die Arbeit am Bau des Heiligtums gebracht hatten, um es auszuführen. Dieses aber brachten sie... machen wir da mal einen Punkt. Also Gott begabt Menschen, Gott begabt uns. Und im ersten Korintherbrief steht, wenn wir zusammenkommen als Gemeindeleib, da hat jeder eine Gabe, jeder hat was zu geben. Und der Leib wirkt zusammen. Jeder tut seinen Teil. Und alles ist wichtig, jeder ist wichtig. Und seht hier, alle Gaben und dienten und machten freiwillig von Herzen. Das ist Gottes Weg. Es gilt besonders auch für die Leiter. Im ersten Petrusbrief schreibt der Apostel Petrus an die Ältesten, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Vers 3, und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer entgegen, das die Söhne Israel für die Arbeit am Bau des Heiligtums gebracht hatten, um ihn auszuführen. Diese aber brachten ihm immer noch freiwillige Gaben, morgen für morgen. Da kamen alle weisen Männer, die alle Arbeit des Heiligtums ausführten, Mann für Mann von ihrer Arbeit, die sie ausführten, und sagten zu Mose, das Volk bringt viel, mehr als genug zur Verwendung für die Arbeit, deren Ausführung der Herr geboten hat. Da gab Mose Befehl und man ließ im Lager den Ruf ergehen, niemand soll mehr eine Arbeit für das Hebopfer des Heiligtums anfertigen. Und so hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen. Und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun, sodass noch etwas übrig blieb. Wir haben mehr als genug. Und ist auch mal interessant hier, ne? Die Leiter sagen, okay Leute, wir haben genug, hört auf zu spenden, wir brauchen nicht mehr. Wo habt ihr das letzte Mal auf Bibel TV gehört oder gesehen? Das kommt auch nicht so oft vor, gell? Dass der Pastor oder die Leiter sagen, hey stopp, hört auf zu geben, wir haben genug. Manche sollten das so sagen. Und was für ein wunderbares Bild wir hier haben, was für ein wunderbares Zeugnis, die Großzügigkeit des Volkes Gottes, das freiwillig immer mehr weitergeben will, sodass am Ende ein Überfluss da ist. Und auf der anderen Seite haben wir Leiter, die nicht habgierig sind, die sich nicht bereichern wollen, sondern die sagen, hey, es ist genug, es langt. Denkt ihr, dass es Gott geehrt hat? Ich glaube so. Und ich verstehe das Volk. Sie reagieren einfach auf Gottes Verheißung und auf Gottes Gnade. Ich meine, sie haben Gott ein Heiligtum in der Wüste gebaut. Gott will in unserer Mitte wohnen. Wow, wow. Lasst uns ihm ein Heiligtum bauen. Hey, ich will dabei sein. Gott wohnt in unserer Mitte. Gott wohnt in unseren Herzen, wenn wir Jesus eingeladen haben, da zu wohnen. Gott wohnt in uns als seine Gemeinde. Wir sind der Leib Christi. Wir dürfen ihm ein Heiligtum bauen. Wir dürfen Reich Gottes bauen. Wir dürfen sein Leib sein in dieser Welt. Und ich will dabei sein. Das ist das großartigste Unterfangen, was es gibt auf dieser Welt. Bitte, 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 lass mich mit dabei sein. ich will von Gott gebraucht werden. Ich möchte sehen, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. Ich möchte sehen, dass noch mehr Menschen gerettet werden und mit uns zusammenkommen und ihn anbeten. Ich will dabei sein. Ich will meinen Teil geben dafür. Wie ist es mit dir? Bist du dabei? Also lass uns den Herrn suchen. Jesus, unser Haupt. Lass uns von ihm dirigieren lassen in unserem Geben und in unserem Dienen. Dass wir uns von ihm, jeder an seinen Platz stellen lassen, im Leib, dort, wo er uns gebrauchen will. Und das wird herrlich sein. Das wird schön sein. Das wird ihm Ehre bringen. Amen. Lasst uns zum Abschluss noch das Vaterunser beten zusammen. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dazu segne euch unser wunderbarer Gott. Er gebe euch Freimut, Freiheit im Herzen, ihm nachzufolgen, sein Reich zu bauen. Er will euch gebrauchen. Was für eine wunderbare Berufung wir haben. Wir dürfen Teil sein von der Reich Gottes Arbeit. Wie gesegnet sind wir. Und wir dürfen das aus der Gemeinschaft mit ihm heraustun. Wir sind schon sein Heiligtum. Wir sind schon sein Leib. Und für mich gibt es nichts Großartigeres in dieser Welt, als da